Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Challenger Corner. Der Tennis-Podcast.
In Zusammenarbeit
mit tennistourtalk.com auf meinsportpodcast.de.
Mats Moraeng hat im Moment einen Lauf. Nach seinem Turniersieg in Tulln hat er auch das Finale in Rennes erreicht. Das war für uns natürlich dann auch mal ein Hinweis. Wir müssen uns mal mit ihm zusammensetzen und mal miteinander sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Challenger Corner hier auf meinsportpodcast.de und im Tennis-Channel wieder als Video verfügbar. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei, der Macher von tennistourtalk.com, Florian Heer. Hallo Florian.
Servus Andreas.
Ja, wir reden immer mal wieder über Spieler, die einen richtigen Lauf haben. Letztes Jahr Aslan Karatsev, dieses Jahr Benjamin Bonsi, der einen unglaublichen Lauf hat. Aber auch ein deutscher Spieler, der in den letzten zwei Wochen wirklich für Aufsehen gesorgt hat. Mats Moraeng, wir haben in der letzten Woche schon im Podcast darüber gesprochen, dass er das Turnier in Tulln gewonnen hatte. Unter anderem gegen wirklich richtig gute Gegner, Thiago Monteiro zum Beispiel, Sandplatzspieler, Hugo Gaston im Finale, den er besiegt hat. Und dann ist er weitergefahren auf den Hartplatz nach Rennes und hat einfach weitergemacht und ist da ins Finale gekommen. Das ist dann, ja, wenn man von Selbstvertrauen spricht, das ist ein gutes Beispiel dafür.
Wenn es läuft, dann läuft es, oder?
Ja, absolut. Wenn es läuft, dann läuft es. Und für Mats Moraeng lief es dann auch. Aber wir wollen gar nicht lange Zeit darüber verlieren, über Mats Moraeng zu sprechen. Lass uns doch mit Mats Moraeng sprechen. Wir haben ihn im Interview gehabt. Er war in der Schweiz, in Biel, wo er in dieser Woche spielt. Und das Interview, das könnt ihr jetzt sehen und hören.
Ja, hallo Mats. Schön, dass es geklappt hat.
Ja, kein Problem.
Ich darf dir natürlich gratulieren zu zwei fantastischen Wochen auf der Challenger Tour. Ein Titel hast du gewonnen, ein weiteres Finale erreicht. Es gibt einiges zu besprechen. Lass uns vielleicht ein bisschen chronologisch das Ganze angehen. Starten mit dem Titelgewinn in Tulln. War ein neues Event auf Sand. Du hast unter anderem mit Jiří Veselý und Thiago Monteiro einige gesetzte Spieler auch aus dem Turnier herausgekegelt. Was waren die Highlights während der Woche in Niederösterreich?
Für mich die Highlights waren, wieder vor vielen Zuschauern zu spielen. Das Turnier war sehr gut organisiert vom Florian Nartgeb. Und wir hatten sehr, sehr viele Zuschauer die ganze Woche unter. Und auch morgens, wenn man um 10 gespielt hat, waren viele Zuschauer da. Das war schon sehr besonders, wie ich fand. Vor allem für ein Turnier, was draußen stattfindet. Da sind generell auf der Challenger Tour jetzt nicht so viele Zuschauer. Aber es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, wieder vor, ich sag mal, vollem Haus zu spielen.
Auf dem Weg ins Finale, die Spieler, die du gespielt hast, was waren da vielleicht die entscheidenden Momente, die dazu geführt haben, dass du dann auch ins Endspiel gekommen bist?
Ich denke, die zweite Runde war relativ wichtig gegen Josef Kovalik. Da war ich im ersten Satz eigentlich chancenlos und habe mich dann irgendwie im zweiten Satz zurückgekämpft. Und als ich das dann gewonnen hatte, kam auch ein bisschen mehr Selbstvertrauen, weil es auch ein Top-100-Spieler ist, wie ich finde, der auch lange erste 100 stand. Und ja, danach gegen Monteiro war es auch wieder sehr eng, 7-6 im dritten. Das kann in beide Richtungen gehen. Aber wenn man solche Matches dann gewinnt, diese engen Dinger, dann hat man sehr viel Selbstvertrauen und geht dann mit breiter Brust in die nächsten Runden.
Im Finale hast du dann gegen Hugo Gaston gespielt. Der hat ja auch schon für einige Furore gesorgt gehabt. Dem hast du aber ganz schön den Zahn gezogen. Ich glaube, es hat knapp 50 Minuten gedauert, das Finale. Ja, kannst du so mal durch dieses kurze Match vielleicht nochmal führen?
Ja, wie gesagt, ich hatte nichts zu verlieren. Ich war, glaube ich, auch leichter Außenseiter und habe einen super Start erwischt. Vielleicht hatte sein Spiel mir auch so ein bisschen gelegen. Es ist kein großer Aufschläger. Da kann ich mit meinem Return relativ viel Druck ausüben. Habe sehr gut aufgeschlagen und ihm eigentlich keine Chance gelassen. Und wenn man in beiden Sätzen direkt früh mit dem Break startet, kann es mal so laufen.
Der war ja auch immer berühmt für seine Dropshots. Hat man da schon ein bisschen Angst vor gehabt? Ich glaube, du hast ihn richtig weit hinter die Linie zurückgedrängt, dass er gar nicht dazu ansetzen konnte.
Ja, ich habe versucht, die Ballwechsel so kurz wie möglich zu halten, dass er gar nicht in sein Spiel kommt und damit Stops oder was auch immer mich zum Laufen bringen kann. Und habe versucht, viele viele Winner zu schlagen, viele auf direkte Punkte zu gehen. Und das hat super funktioniert. Ein, zwei Stäbchen hat er trotzdem gespielt, aber da war ich drauf eingestellt. Ja, es hat alles geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe.
Super, du hast es auch schon angesprochen, das Turnier hat dir sehr gut gefallen. Ich habe kurz auch bei der Siegerehrung über den Stream reinhören können. Da warst du, glaube ich, auch voll des Lobes für das Turnier. Hast gesagt, eines, glaube ich, der besten, die du jemals gespielt hast. Kannst du vielleicht nochmal sagen, was vielleicht wirklich die Punkte waren, die dir dort sehr gut gefallen haben? Und gibt es vielleicht noch Verbesserungspotenzial? Denn das Turnier wird ja nächstes Jahr auch wieder stattfinden.
Also was sehr gut war, fand ich, die Anlage generell war sehr schön aufgebaut. Es waren schöne Tribünen, es gab Essen für die Spieler, was ich sehr, sehr gut finde, weil es nicht selbstverständlich ist, dass man mittags gratis Essen bekommt. Dann das Hotel war sehr gut, der Shuttle-Service war perfekt. Man wurde in Wien, was ungefähr eine Dreiviertelstunde weg ist, abgeholt zu jeder Tageszeit. Und einfach alle Beteiligten, die da mitgeholfen haben, haben einfach einen super Job gemacht. Man hat sich sehr wohl gefühlt. Und darauf, finde ich, kommt es an beim Turnier. Was man hätte besser machen können, waren vielleicht, da haben sich noch viele Spieler, glaube ich, beschwert, waren die Handtücher. Die Handtücher waren mehr so, ja, so putzlappenmäßig, so ganz dünne Seidentücher. Das war jetzt kein richtiges Handtuch. Da haben sich viele beschwert. Aber auch das haben sie nachher eigentlich in den Griff bekommen, haben dann normale Handtücher auch rausgegeben. Aber ansonsten, der Florian hat mich das auch schon gefragt, aber so viel besser geht eigentlich nicht, finde ich. Also es war schon echt ein sehr, sehr gutes Turnier.
Vielleicht ganz kurz zu dem Thema Handtücher, wenn wir jetzt gerade drüber sprechen. Das war ja auch große Diskussion und in Corona hat sich das jetzt auch verändert, dass die Ballkids euch die Handtücher nicht mehr bringen dürfen. Wie stehst du eigentlich dazu?
Ich nehme das Handtuch generell eigentlich eh nicht mit auf die Seite. Deshalb macht es für mich keinen Unterschied. Ich glaube, das ist für die Leute, die sehr, sehr stark schwitzen und auch nach fast jedem Punkt das Handtuch brauchen, dass es schon dann ein bisschen nicht nervig ist, aber man hat ja nur eine gewisse Zeit, um den nächsten Punkt zu spielen, 25 Sekunden. Und wenn man dann am Netz ist und dann zum Handtuch noch gehen muss, das kostet alles ein bisschen Zeit, aber an sich finde ich das aufgrund von Corona richtig, dass die Ballkinder das Handtuch nicht mehr anfassen sollen oder müssen. Also ich finde es jetzt nicht so schlimm.
Kann man auch beibehalten so.
Ja, finde ich auch.
Nach dem Turniersieg in Tulln hast du den Schwung gleich richtig mitgenommen. Es ging in die Bretagne nach Rennes auf, jetzt Indoors, auf einen Hartplatz. Bist du eigentlich ein Spieler, der mit so wechselnden Bedingungen gut zurechtkommt?
An sich schon. Ich brauche eigentlich nicht so lange. Mir fällt es eher schwieriger, wenn man von der Halle auf die Asche geht. Aber das Spiel in der Halle ist jetzt nicht keine große Veränderung für mich. Es sind kürzere Ballwechsel. Man muss gut aufschlagen, wenn man kann. Und deshalb ging das eigentlich. Ich habe mich trotzdem ein bisschen schwer getan, weil ich auch ein bisschen müde war in der ersten Runde. Aber ja, als die dann überstanden war, war ich wieder im Flow. Und nach so vielen Siegen hat man auch Selbstvertrauen. Und dann habe ich es wieder bis ins Finale geschafft, da leider knapp verloren, aber es war trotzdem eine sehr erfolgreiche Woche für mich.
Ich glaube, Flow kann man ganz gut sagen, denn du hast ja einige Spieler auch hier auf dem Weg ins Finale geschlagen, unter anderem auch Richard Gasquet, den Top-Gesetzten, ehemaliger Top-10-Spieler. Kann man sagen, das war so der größte Sieg deiner Karriere bisher?
Ich denke schon. Ich wüsste jetzt keinen. Ich habe auch schon einmal gegen, glaube ich, Gilles Simon gewonnen. Der war auch einmal Top 10. Aber gegen Richard Gasquet in Frankreich vor ausverkauftem Haus war schon ziemlich besonders. War ein sehr gutes Match, auch wieder ein sehr enges. Aber ja, ich war sehr froh, dass ich das Match gewinnen konnte.
Stichwort ausverkauftes Haus. Ich war letztes Jahr in Rennes bei dem Turnier, als Rinderknecht das gewonnen hat. Und da war Bombenstimmung. Es war zwar noch kurz vor Corona, aber ich glaube, auch ihr hattet jetzt wieder richtige Atmosphäre. Wie war das?
Ja, es ist unglaublich. Also das ist wie bei einem, es ist besser als bei den meisten ATP-Turnieren, wie ich finde, weil als ich gegen Richard zum Beispiel gespielt habe, war ausverkauft. Da sind, glaube ich, 3.500 Leute im Stadion. Und wenn man dann einläuft, das ist schon was ganz Besonderes, schon ein Gänsehautmoment. Und es ist auf jeden Fall sehr laut. Die meisten waren natürlich gegen mich, aber das macht mir nicht so viel aus. Hauptsache ist Stimmung im Haus. Und es ist auf jeden Fall was Besonderes gewesen, dieses Turnier.
Und im Finale, du hast es angesprochen, hat es leider dann nicht ganz zum Turniersieg gereicht, aber ich glaube, man kann sagen, du hast gegen den vielleicht im Moment zurzeit besten Spieler auf der Challenger Tour verloren, Benjamin Bonsi, der einen unglaublichen Run hat. Kannst du noch ein bisschen was zu dem Finale sagen und vielleicht auch, was es im Moment so unglaublich schwer macht, gegen ihn zu bestehen?
Ja, das Finale war, wie ich finde, auf Augenhöhe. Den ersten Satz muss ich nicht gewinnen, aber habe mehrere Chancen gehabt, den Satz zu beenden. Habe bei 5-4 zum Satz serviert, hatte Satzbälle, konnte die dann aber leider nicht nutzen. Und was er sehr gut gemacht hat, er ist sehr präsent, er ist sehr wach. Er kämpft um jeden Ball und man merkt auch, dass er sehr viel Selbstvertrauen hat, weil er natürlich so einen unglaublichen Run jetzt hat und gar nicht mehr das Gefühl hat, verlieren zu können. Und ja, in den Tiebreaks war er einfach einen Tick besser, hat einen Tick besser serviert in den wichtigen Momenten und dann am Ende verdient gewonnen.
Eine Frage hätte ich noch zu Bonsi. Wir haben das letztes Jahr dann ja auch gesehen mit Aslan Karatsev zum Beispiel. Der hatte letztes Jahr diesen unglaublichen Run und hat es eigentlich ja bis ins diese Jahr fortgeführt etc. Ist das dann, ich weiß nicht, ich kann mir es nicht so richtig vorstellen, aber ist das dann so ein bisschen, wenn man einfach mal so zwei Turniere hintereinander gewonnen hat oder vielleicht auch das dritte Turnier, Karatsev hatte ja auch so eine Phase, dass man einfach sich denkt, ja, ich kann einfach gar nicht mehr verlieren, beziehungsweise sie sollen erstmal was Besonderes schaffen, um mich zu besiegen?
Ja, man hat einfach so ein gewisses Selbstvertrauen, dass man weiß, was man auf dem Platz machen muss. Man weiß, was man die letzten Wochen geleistet hat. Man weiß genau, wie man spielen muss. Und man hat den Ball sauber im Schläger, man sieht alles gut. Und man hat einfach das Gefühl, dass man nicht verlieren kann. Mhm. Obwohl man es natürlich kann. Aber es ist halt schwierig, dann so einen zu schlagen. Und auch als Gegner, wenn du jetzt vielleicht nicht aus so einer guten Phase kommst und du weißt, gegen einen, der jetzt 3 Wochen lang jedes Turnier gewonnen hat, ist es natürlich auch nicht gerade hilfreich. Ne? Und ja, wie gesagt, die Challenger Tour ist ein sehr hohes Niveau, wie man mittlerweile merkt, wenn so ein Karatsev sich durch die Challenger spielt, der jahrelang nur auf der Challenger Tour gespielt hat und jetzt erste 30, glaube ich, ist. Dann ein Bonsi jetzt, der 6 Challenger gewinnt und auch jetzt an den Top 50, glaube ich, knackt. Und ja, so ist das manchmal. Ne? Wenn man dann einmal so einen Run hat, dann scheint es ganz einfach zu sein, in die Top 100 zu kommen.
Kommen wir mal auf deinen Run zu sprechen, weil es ist ja nicht nur der Sieg in Tulln gewesen und das Finale in Rennes, sondern auch der Sieg in 40 im früheren Zeitraum dieses Jahres, ein Challenger-Turnier im Doppel dieses Jahr dann schon gewonnen. Weltranglistenplatz 175, jetzt im Einzel gut 100 Plätze gut gemacht. Was machst du selber für Gründe fest, warum es dann in den letzten Monaten so gut gelaufen ist für dich?
Also ich war jetzt letztes Jahr ja 8 Monate verletzt. Ich hatte eine Operation am Fuß, die mich etwas länger aus dem Turniergeschehen rausgehauen hat als geplant und habe dann in der Zeit sehr viel körperlich gearbeitet und habe dann, wie gesagt, ab April so in Belgrad damals gegen Djokovic angefangen, besser zu spielen und meinen Körper hält. Ich habe sehr viel Vertrauen in meinen Körper momentan und habe viele Matches gespielt und dann Hard Work Pays Off, sagt man immer so schön.
Und das war dann auch der Grund, warum du zwischen der Australian Open Quali und dann März noch nichts wieder gespielt hast. Dann war noch die
Verletzung. Ja, ich habe Australien versucht, aber es war viel zu früh. Das ging noch leider noch nicht gut mit dem Fuß. Und dann habe ich nach Australien, also das war ja in Doha dieses Jahr, habe ich gesagt, dass ich nochmal Pause mache und den Fuß erstmal nochmal schone und alles andere, was ich körperlich trainieren kann, dass ich das mache, um so gut wie möglich in die Saison zu starten, die dann für mich in Lille angefangen hat, Ende März, Anfang April. Und die ersten Matches liefen natürlich nicht so gut, weil man halt erstmal ein paar Partien braucht, um wieder ins Turniergeschehen reinzukommen. Aber es wurde stetig besser und jetzt momentan bin ich sehr gut drauf.
Ja. Apropos sehr gut drauf, die Trainingsgruppe Oskar Otte, Mats Morang ist im Moment insgesamt sehr gut drauf. Du hast die US Open sicherlich verfolgt. Wie hast du die Erfolge dann auch von Oskar in Wimbledon und dann vor allen Dingen ja auch bei den US Open wahrgenommen? Was war das für ein Gefühl?
Ja, ich habe mich sehr viel gefreut. Er hat es auf jeden Fall verdient gehabt. Ich wusste immer, dass es ein mega Tennisspieler ist und dass wenn der Körper hält, wie bei mir auch, dass er sowas auf jeden Fall erreichen kann und ich war ja in der Quali noch da, ich habe ja leider letzte Runde Quali verloren, aber ich war ja quasi als Coach mit und habe da schon gesehen, er hat in der Quali wirklich sehr enge Dinger gewonnen und ist dann voller Selbstvertrauen ins Hauptfeld gekommen Und ja, ich habe mir alle Partien angeschaut, mitgeführt. Ich bin meistens nervöser, wenn ich bei ihm zuschaue, als wenn ich selber spiele. Und ja, es war unglaublich, ne, dass er sich da in die vierte Runde spielt. Für mich eine mega Leistung und ich gönne es ihm vom ganzen Herzen.
Ist das auch so eine Geschichte gewesen, zweite Runde Wimbledon, dieses überragende Duell da gegen Andy Murray, wo man dann denkt, ja, ey, das will ich nochmal haben. Ich möchte das wieder haben. Ich möchte das häufiger haben. Ist das dann so ein Ding, wie man dann vom Platz kommt oder wie ist das dann?
Ja, ich glaube, dass er dadurch auch gemerkt hat, dass er auf diesem Level spielen kann, weil man ja nicht so oft die Möglichkeit hat, vor so vielen Leuten und auf so einem hohen Niveau zu spielen. Nur halt bei den Slams oder ab und zu mal bei einem ATP-Turnier, wenn man in die Quali kommt. Und nach diesen Matches gegen Rinderknecht im fünften, dann gegen Murray 5 Sätze verloren, davor gegen Zverev in Paris ja auch 5 Sätze gespielt, hat er einfach, glaube ich, dieses Selbstvertrauen gehabt, dass er dahin gehört und dass er das Level auch spielen kann. Und das hat er jetzt bei den US Open gezeigt.
Also Oscar Otte wirklich mit einem super Run jetzt auch dieses Jahr bei den Grand Slam Turnieren. Aber komm mal zurück zu dir. Wie sehen die Turnierpläne dann bis Ende des Jahres aus? Steht da zum Beispiel auch noch so ein bisschen was an in Deutschland mit Eckental, mit Ismaning später im Jahr? Wie sehen deine Pläne dann in den nächsten Wochen und Monaten aus? Jetzt bist du im Moment gerade in der Schweiz.
Genau, ich bin heute in der Schweiz angekommen, spiele jetzt Biel. Danach sind noch 2 Turniere in Frankreich, in Orléans und Mouron-le-Captif. Und die beiden Turniere in Deutschland werde ich natürlich spielen. Wenn man schon die Chance hat, zu Hause zu spielen, dann nehme ich die auch wahr. Und ich glaube, auf Teppich kann ich auch einige ärgern, hoffentlich. Danach weiß ich gar nicht, was da noch so für Turniere sind, weil der Plan noch gar nicht so weit raus ist. Ich glaube, nach Eckental ist, glaube ich, Ortisei. Das ist in der Höhe auch schnell im Haarplatz. Das ist auch cool zu spielen. Und ja, das sind erstmal so die Turnierpläne. Also ich werde auf jeden Fall auf Haarplatz bleiben oder halt Teppich in der Halle. Und genau.
Ist das jetzt eigentlich, wir sprechen jedes Jahr über Eckental und über Ismaning mit den Teppichturnieren und so weiter. Ist das für euch eigentlich sowas wie eine schöne Abwechslung oder sagt ihr dann, ja, weiß ich nicht, muss ich nicht unbedingt haben? Du hast gesagt, du spielst ganz gerne dann auch auf schnelleren Böden.
Ja, ich finde das eigentlich ganz cool, wenn man mal so einen gewissen Unterschied hat von den Belegen, weil mittlerweile die ganzen Hardplatz-Turniere, die spielen sich fast alle gleich. Es ist kaum noch ein Unterschied zu merken. Manche sind ein Ticken schneller, aber auch nicht wesentlich. Und dann mal so ein Teppichturnier, wo ganz anderes Tennis auch gespielt wird. Weniger Ballwechsel, man muss mehr ans Netz kommen. Der Auftrag ist viel entscheidender. Das ist, finde ich, was Tennis auch so ein bisschen ausmacht, diese Abwechslung auf den Spielbelegen, die es früher viel mehr gab. Heutzutage leider nicht mehr so. Aber ich finde es sehr schön, dass es wenigstens noch 2 Turniere auf einem anderen Belag gibt.
Eine Frage habe ich noch. Ich hatte jetzt so ein bisschen von außen das Gefühl in den letzten Wochen und Monaten, dass sich auf der Challenger-Tour eine ganze Menge ergibt. Der September ist vollgepackt mit Turnieren. Wir hatten letzte Woche 5 Turniere. Wir haben in dieser Woche einige Turniere. Auch der August, bis auf die Vorbereitungsturniere jetzt mal für die US Open abgesehen, dass es da kein wirkliches gab. Ich habe das Gefühl, dass im Moment auf der ATP Challenger-Tour eine ganze Menge passiert. Wie seht ihr das dann auch mit Spielmöglichkeiten? Oder hast du das Gefühl, dass da sich nicht groß was geändert hat?
Ich glaube, dass sie versuchen, so viele wie möglich zu machen, weil es durch Corona ja auch nicht einfach ist, mal eben ein Turnier auf die Beine zu stellen. Ich finde schon, dass sie da einen guten Job machen. Was ich ein bisschen schade finde, ist jetzt, dass im Winter es eigentlich jede Woche nur ein Turnier in der Halle gibt. Sonst gibt es nur Aschenturniere. Und teilweise zum Beispiel nach Mouron gibt es, glaube ich, kein Turnier in der Halle. Was ich ein bisschen schade finde, weil jetzt ja die Hallensaison ist. Auf der ATP-Tour wird ab jetzt auch nur noch in der Halle gespielt. Und auf der Challenger-Tour versuchen sie es auch. Ich finde, dass sie da auch gute Fortschritte machen. Und ich finde es auch wichtig, dass es viele Turniere gibt, dass viele Spieler, auch Spieler, die 300 stehen, dass sie die Möglichkeit haben, mal einen Challenger zu spielen, weil einfach die Punktedifferenz so viel größer ist zu der Future-Tour. Und ja, ich finde, je mehr Turniere, desto besser, vor allem auf der Challenger-Tour. Und ich finde schon, dass die ATP da auf einem guten Weg ist.
Mats, das war's schon. Vielen Dank für deine Zeit. Viel Erfolg dann jetzt auch noch in Biel in der Schweiz und dann in den nächsten Wochen. Und vielleicht können wir Anfang des Jahres dann über den Qualifikanten Mats Morang bei den Australian Open sprechen, beziehungsweise dann vielleicht nach Australian Open mal wieder sprechen.
Ja, sehr gerne. Das würde mich freuen.
Dankeschön. Das war Mats Morang, der in Biel im Moment ist und der quasi die Trainingsgruppe zusammen mit Oscar Otte bildet, die Trainings- und Freundegruppe, und konnte dann auch noch so ein bisschen was über Oscar Otte und dessen Erfolg dann bei den US Open dann auch berichten. Mats Morein sprüht im Moment vor Selbstvertrauen, kann man sagen.
Ja, es ist Wahnsinn. Er hat zwei wunderbare Wochen hinter sich und vor allem hat er diesen wunderbaren Übergang auch geschafft von dem vielleicht für sein Spiel. Er ist ja ein groß aufgeschossener Bursche, der einen starken Ausschlag hat, ein Lefty, der dann ja auf Sand vielleicht nicht so der natürliche Belag ist, obwohl er dann natürlich auch schon sehr erfolgreich ist und das dann in die Halle übertragen hat, auf Hartplatz nach Rennen. Eine coole Geschichte und ich hoffe, es gibt ihm Selbstvertrauen. Er hat die Verletzung angesprochen, dass er den Schwung dann eben auch jetzt in die letzte Drittel des Jahres auch noch mitnehmen kann.
Ich hatte ja sein Erstrundenmatch gesehen gegen Aaron Maillot, einen jungen Nachwuchsspieler aus Frankreich. Und da führte Maillot schon mit Satz und Break und schlug aufs Match auf. Und da konnte dann Morain erst dieses Match dann drehen und gewann dann im dritten Satz 6-2. Dann hat er gegen Thomas Machac gewonnen, gegen Taimouraz Garbashvili, gegen Richard Gasquet. Wir haben es vorhin angesprochen. Und dann im Finale gegen Bossy hat er mit 6-7 verloren. Also zwei wirklich Traumwochen für Mats Morain, der jetzt in der Weltrangliste dann wieder unter die Top 180 zurückgekehrt ist. Ja, und so langsam dann wieder auch in die Region kommt, wo er dann auch schon mal sein Career-High hatte. Und vielleicht ist das ja dann auch mal so ein Ziel, 150, 140 der Weltrangliste zu schaffen.
Klar, es geht immer in den Regionen, wir haben das schon öfter auch mal thematisiert gehabt, auch darum, sich dann für die Grand Slams qualifizieren zu können, irgendwann mal die Qualifying Events auf der ATP-Tour zu spielen. Das sind die nächsten Ziele, die man dort hat. Und von dort aus dann hat man ja auch ganz andere Möglichkeiten, größere Punkte einzufahren und dann sind die Sprünge auch dementsprechend größer.
Also, das Turnier in Rennes hat Benjamin Bansi gewonnen, der damit jetzt schon fast an den Top 60 dran ist und der nächstes Jahr auf jeden Fall in den Hauptfeldern bei den Grand-Slam-Turnieren dabei ist und nicht mehr auf Wildcard, zum Beispiel bei den French Open, angewiesen ist. Ein weiteres Turnier wollen wir noch besprechen, was in der letzten Woche dann auch stattgefunden hat, unter anderem dann auch mit deutscher Beteiligung und mit deutscher Beteiligung spät in den Runden. Das war nämlich Stettin, die PKO Open in Stettin, und die hat Zdeněk Kola gewonnen. Zdeněk Kola aus Tschechien, der in der ersten Runde gegen Jiří Veselý gewonnen hatte. Dann hatte er Jay Clark besiegt, dann Jesper de Jong, im Halbfinale Nicolas Kuhn, der ein überraschend gutes Turnier gespielt hat hier in Stettin, und dann im Finale Kamil Majerschak. Zdeněk Kola hatten wir im Interview, beziehungsweise haben wir einen O-Ton von, und den hören wir dann jetzt mal gerade.
Yeah, about match was really tough. I know that Kamil is a really great player, especially he is at home here, so all stadium will support him. But yeah, was really tough match, and I try to play my game, try to focus on my strategy against him, and I think and I did it very well. Maybe first set was so close, sometimes maybe a little bit luck for me, but I think end of the first tiebreak I was better than Kamil. And second set also I was up, then he break me again back, but yeah, I still focus in my game and believe that I can win and dreams come true.
Zdeněk był skoncentrowany na swojej strat play that match on Challenger Tour every day, about 2,500 people.
Yeah, when I saw first time that the center court is completely full, I said, oh, can be big. And was big support to Kamil. So yeah, but what can I do? I have to focus on my game. I have to try to do my best, and I understand if he's at home, so they want to win the Kamil. So yeah, but I don't have problem to play with the fans and crowd like this. So still I am in my mind and focus on my game.
Does it motivate you more that it's a, let's say, trophy match, the final match, and all of the people or most of the people are cheering for your opponent?
Tough to say. I don't know. Maybe not, because I'm trying to do every match, every point still the same, and doesn't matter if it's first round, first point, or match point for the championship point. So I'm all the time doing what I have to do, and all the time focused on my game. So. Like this.
Das war Zdeněk Kola, der Sieger aus Stettin. Er hat im Finale den Landsmann der polnischen Zuschauer, Kamil Majszak, besiegt in zwei Sätzen und ist jetzt dann auch schon unter die 150 der Weltrangliste gekommen. Also auch jetzt die höchste Platzierung für den jungen Tschechen. Und von dem werden wir vielleicht dann auch in Zukunft noch eine ganze Menge erleben, weil das tschechische Tennis kann ja durchaus auch Nachwuchs gebrauchen.
Immer, wer kann es nicht? Aber es war auch schon sein dritter Challenger-Erfolg dieses Jahr, muss man auch sagen. Er hat in Jasi gewonnen, hat in Oerasch ein kleineres Turnier, ein ATP-50er gewonnen. Das heißt, halb so viele Titel zwar nur wie Benjamin Bonzi, aber man muss ja jetzt nicht gleich die ganz großen Dinge auspacken, aber drei Turniere auch schon gewonnen in diesem Jahr und Stettin ist ein großes Turnier, 125er Turnier auf der Challenger Tour mit, hier wurde es auch angesprochen, in einer wirklich tollen Atmosphäre. Ich war vor ein paar Jahren mal dort und durfte das miterleben. Da kommen dann wirklich über 2000 Leute dann auch auf den Center Court. Es wird teilweise abends gespielt unter Flutlicht, auch wenn es dann so Anfang September oder Mitte September dann da auch schon ein bisschen frisch wird. Da wird dann die Jacke ausgepackt und trotzdem geht es weiter. Also tolle Atmosphäre und kann man gratulieren, wenn man dieses Turnier gewinnt.
Und mit Jannik Hanfmann hatten wir dann auch noch einen Halbfinalisten aus DTB-Reihen zu begrüßen dort. Der hat ein wirklich gutes Turnier gespielt, hat gegen Hugo Gaston in drei Sätzen gewonnen. Dann hat er gegen Marco Cecchinato ein ganz, ganz enges Match mit 7-6 im dritten Satz gewonnen. Und dann gegen Pavel Sias, einen Wildcard-Inhaber aus Polen, gewonnen. Und dann am Ende gegen Kamil Majszak knapp in zwei Sätzen verloren. Auch eine gute Woche für Hanfmann.
Ja, eine gute Woche und gegen Kamil. Und ich glaube, das geht dann auch damit einher, vor heimischem Publikum, da kann man dann auch mal verlieren, ist ja auch selber ein super Spieler. Aber ich glaube, für Jannik auch wieder ganz gut, ein bisschen weiterzukommen, tiefer ins Turnier reinzugehen und das jetzt dann auch versuchen zu transportieren, das in den nächsten Wochen dann jetzt hier eben auch weitere Erfolge einzufahren.
Also Jannik Hanfmann in Stettin ins Halbfinale gekommen. Zdeněk Kola hat das Turnier gewonnen. Ja, das war es schon wieder mit der neuen Ausgabe der Challenger Corner hier auf meinsportpodcast.de und dem Tennis-Channel. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, Facebook, Twitter und Instagram und den Tennis-Channel könnt ihr abonnieren, wenn ihr den Rabattcode Challenger20 nehmt dazu, dann bekommt ihr auch noch unseren exklusiven Rabatt. Vielen Dank fürs Zuhören, zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Challenger Corner, der Tennis-Podcast
in Zusammenarbeit
mit tennistourtalk.com auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.